Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Herzlich willkommen, meine Freunde, eine neue Folge Beats und Treats. Mein Name ist The Breed und wir sind zurück mit Deutschlands nerdigsten Producer-Podcast. Und auf der anderen Seite ist der wunderprächtige und immer gut gestylte Schuko, ja, direkt zugeschaltet aus Mainz.
Ja, ja, moin moin. Moin, moin, dir? Moin, moin. Ja, alles gut bei dir?
Auch alles gut soweit.
Du hast irgendwie umgebaut hier, sehe ich.
Ich habe ein bisschen umgebaut, ja, tatsächlich. Ich habe einen neuen Tisch. Warte, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. So rum geht das. Oh, man muss so verkehrt rum denken. Also da hinten ist dieser neue Tisch, den man hier sieht. Achso, für die Leute, die uns vielleicht ganz kurz noch mal am Anfang zu wild starten wir. Warte. Für alle Leute, die uns wie gewohnt immer noch ganz klassisch übers Audio auf diversen Podcast, Spotify, Apple Podcast und so, was auch immer hören als Podcast. Es gibt uns mittlerweile auch auf YouTube. Die erste Folge vom letzten Mal ist schon online. Ich habe so in den Statistiken gesehen, dass tatsächlich noch ein Großteil das einfach nur als Audio konsumiert. Das ist auch völlig okay. Wir sind da super oldschool und verstehen das. Aber nur der Hinweis, dass wenn wir manchmal so über Sachen reden, von wegen guck mal hier und so, nicht wundern, es gibt diese Variante sozusagen auch nochmal auf YouTube mitgucken. Das nur nebenbei und ansonsten natürlich abonniert fleißig den Kanal und lasst uns ein Like da und so weiter und so fort. So, deswegen sieht man jetzt hier hinten meinen neuen Tisch, den wunderbaren Session Desk Trio ist das, in so einer Custom-Variante. Die kann man so ein bisschen custom-maden und ich habe den in schwarz mir machen lassen, anstatt in weiß. Und das war sozusagen der Grund, warum ich eigentlich umgebaut habe, weil ich wollte die Racks, die man da hinten sieht, die so in dem Tisch drinne sind, das wollte ich irgendwie haben. Ich hatte die sonst immer so, hatte ich die nicht so richtig auf dem Tisch und habe die dann so komisch so draufgebaut gehabt und hatte dann auch irgendwann zu viel Outboard-Equipment, um das da sinnvoll reinzukriegen. Und dann stand das irgendwann so hässlich auf dem Tisch drauf und man musste immer so hinter die Geräte greifen, wenn man irgendwie an das nächste wollte. Und deswegen jetzt das. Und dann habe ich tatsächlich in meiner Naivität gedacht, als der Tisch dann kam, ach Mensch, weißt du, das mache ich jetzt mal heute Morgen. Und willst du mal guessen, wie lange es gedauert hat, bis ich wieder das erste Mal Musik gemacht habe in diesem Studio?
Ich kenne das ja bei mir. Allein die Verkabelung ist ja ein Pain.
Ja, was denkst du, wie lange hat es gedauert?
Eine Woche?
Eher so zwei.
Okay, krass.
Völlig, also das ist tatsächlich nicht viel, ne? Aber man fängt dann an und dann fängst du an, die Ergonomik des Studios wieder zu überdenken. Und dann habe ich die Synthesizer von da nach da geräumt. Ich habe jetzt quasi die alle auf dieser Seite dort hinten und die sind so als sozusagen so als L oder V um mich drum rum, ich muss so umzeigen, als V so um mich drum rum. Und auf dieser Seite hier sind dann quasi keine mehr. Und das ist irgendwie ganz geil, weil alles ist relativ in greifbarer Nähe. Und vor allen Dingen auch dieser Tisch mit seinen ganzen Racks drin. Man kann da irgendwie jetzt super gut schnell arbeiten. Ich habe auch eine Menge Kabelwege am Ende gespart, die ich quasi dann nicht mehr, also lange Kabel, die ich nicht mehr brauchte. Und genau. Deswegen sieht es jetzt so aus und wir haben einmal alles umgebaut und umgestellt hier. Vielen Dank da auch nochmal an die Jungs von Session Desk, an den Lars. Die machen da echt einen geilen Job, kann man anrufen und die beraten dich super geil. Sehr, sehr gute Jungs. Aber das nur, warum es anders aussieht. Lass uns reden, was sonst Neues ist. Was ist bei dir?
Same old, same old. Sessions worken, keine Ahnung. Ich überlege gerade, hab jetzt hier, wir können ja gut drüber quatschen über die ganze Sache mit Max und Joy.
Yes.
Mal kurz anschneiden. Ja. Wie gesagt, wir haben heute einen Gast am Start, deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Der ruft doch gleich an. Deswegen ganz kurz nur mal angeschnitten, ey, wir hatten die letzten Jahre ein paar Sessions gehabt. Die letzten anderthalb Jahre haben wir viel mit Max und Joy an deren neuen Album gearbeitet, was
Max Herre und Joy Denalani, für die Leute, die es nicht wissen.
Okay, stimmt.
Ich dachte, wer ist Max, wer ist Joy?
Ja, das ist jetzt so, wir sind so in den Endzügen. Wir sehen uns ja auch morgen in München. Werden da ein bisschen zusammen noch feilen und an der Platte arbeiten. Und ich glaube, wir werden auch mal, ja, da auch vielleicht eine Spezialsendung machen über den ganzen Entstehungsprozess, weil das doch schon irgendwie ein bisschen spannend war. Und heute
wir müssen auf jeden Fall auch mal Max und Joy oder auf jeden Fall mindestens mal Max als auch Produzent als der Sache, müssen wir auf jeden Fall mal, das haben wir eigentlich schon klar gemacht, machen wir aber, wenn die Platte draußen ist. Die kommt im November.
Kommt im November, wir haben zusammen mit Basti und Lucia an vier Stücken bisher mitgearbeitet und es ist eine spannende Entstehungsphase gewesen und auch mit sehr viel Detailliebe und das ist ja heute nicht mehr gang und gäbe in der Zeit, wo Tracks irgendwie jede Woche rauskommen bei einem Künstler oder alle zwei Wochen mittlerweile. Deswegen ist das, glaube ich, auch mal ganz spannend, darüber zu quatschen, so ein Entstehungsprozess, the old-fashioned way. Aber dazu vielleicht in anderen Folgen.
Ja, aber auf jeden Fall könnt ihr die Platte jetzt schon vorbestellen. Die erste Single, die habt
alles
ihr
Liebe.
Alles Liebe, die habt ihr in einer anderen Session gemacht. Da hast du quasi nur mit Basti gearbeitet. Da war ich, glaube ich, schon im Zwilling-Kinder-Modus.
Du warst im Baby-Modus.
Und die zweite, die ist jetzt schon raus, alles Liebe, super geile Nummer, gefällt mir sehr gut, läuft auch rauf und runter da wo das halt läuft. die zweite Single kommt jetzt wohl auch dann bald, ne? Und die
ja, Ende Mai.
Das war, glaube ich, eine der ersten Nummern, die wir in den Sessions gemacht haben. Ich glaube, die haben wir in der ersten Session sogar gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die haben wir. Und die Sessions waren hier, ne? Also ein bisschen anders
in
gebaut,
Halle.
Aber die waren alle hier und waren sehr packed mit 5, 6, 7 Leuten. Wir hatten sogar eine Session, da waren wir fast 10, die nicht alle gesessioned haben, aber das warum, werdet ihr dann
erklären
irgendwann
wir ein andermal
checken. Aber sehr schön. Also für mich und für dich wahrscheinlich auch war es auch super krass, weil Max und Joy. Die habe ich quasi als junger Jugendlicher krass auch gepumpt und es war auf jeden Fall verrückt und cool, dann sozusagen mit dem späteren Alter dann mit diesen Leuten nochmal zusammenzuarbeiten. Das
auf
war auf jeden Fall.
Und die Work Ethic so, ne? Dass du halt denkst, ey, man ist ja selber schon so an den Grenzen oftmals und die rocken dann einfach 14 Stunden Studio-Sessions
durch. Ja.
Ist schon Respekt.
Die sind auf jeden Fall noch richtig,
on
fire, ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Fragen hier aus der Community.
Let's go.
Kriegen wir die noch? Okay,
komm, wir machen.
Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt die uns per Instagram, schreibt die hier in die Kommentare bei YouTube, schreibt sie auf Spotify, da gibt's auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr wisst schon, wie ihr uns erreicht. genau. Und folgt uns auf Instagram. Schuko heißt Schuko, ich heiße The Breed Producer oder Schuko Music. Wie heißt du eigentlich auf Instagram?
Schuko Music, Schuko. Ganz oldschool.
Genau.
Der Name war schon weg.
Okay. Also erste Let's Frage. Go. Mich würde interessieren, was sind eure Top-Weisheiten, um seinen eigenen Sound zu finden? Kuss geht raus. Kuss geht zurück.
Fang du mal an. Ich muss gerade noch mal brainstormen. Wir haben uns hier sehr gut vorbereitet, merke ich gerade.
Achso, es ist ja also eigene Sound. Also natürlich erstmal einen eigenen Geschmack zu entwickeln von Musik, die man persönlich mag. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Und dann einfach probieren, sich in diesem Feld auch erstmal zu bewegen. Und ich glaube, es geht darum, Sachen zu eliminieren, die man nicht wirklich gerne macht. Also weil am Anfang ist es auch wichtig, sich in vielen Genres irgendwie auszuprobieren. Und das bringt auch immer was. Aber ich glaube, wenn du irgendwann dann einfach sagst, das ist das, was ich wirklich gerne machen will und dann nicht mehr probierst, den aktuellen Sound oder das, was irgendwie gerade jemand von dir will, dann quasi zu machen oder zu imitieren, sondern wirklich in dem Bereich, in dem, was auch immer das ist, ja, und wenn das irgendwie Techno-Music mit 3 gelayerten Basslines ist, und dich das irgendwie flasht immer, dann versuch halt irgendwie dann zu gucken, welche krassen Baselines kann ich benutzen. Sehr schlechtes Beispiel, aber so, das wäre so mein Tipp. Deiner?
Okay, würde ich ähnlich sehen. Ja, da einfach auf das viel ausprobieren, auf jeden Fall sein eigenes Ding irgendwie versuchen zu finden, aber natürlich am Anfang viel kopieren, ausprobieren, lernen, wie die Basics sind und dann entwickelt sich das automatisch, weil
und dann damit, glaube ich, wenn du nämlich weißt, wie die Basics sind, dann kannst du quasi anfangen, die Gewürze nach deinem eigenen Gusto zu mixen und mal was probieren, was irgendwie gar keinen Sinn oder was vielleicht falsch ist oder bis jetzt so noch nicht gemacht wurde, und dann fängst du an, irgendwie einen eigenen Sound zu entwickeln. Und halt vor allen Dingen auch, das hilft, glaube ich, auch sich so, wenn man mal einen Song gemacht hat, wo man gesagt hat, ey, das finde ich irgendwie geil, speicher dir diese Sounds ab, die du da benutzt hast, und benutzt sie dann halt auch in einem übernächsten Song auch mal wieder, so, ne? Also das hilft, glaube ich, auf jeden Fall. Schuko, ich sehe dich nicht mehr. Bist du noch da?
Ich bin noch da. Okay, ich versuche gerade unseren nächsten Gast zu connecten, ja gleich kommen wird. Deswegen lass uns mit den Fragen noch mal ein bisschen Gas geben.
Jo. Nächste Frage. Yo, Tachi sagt, Bezug nehmend auf die letzte Podcast-Folge, denkst du nicht, dass Still D.I.E. mit frischen Drums immer noch genauso knallen würde? Dein Beispiel von Aha habe ich sogar verstanden und würde dir da recht geben. Grüße aus der Mutterstadt. Achso, das geht an mich, ja, weil ich in der letzten Folge gesagt habe zum Thema Drums, dass dass man die Drums nicht bei dem Aha-Song Take On Me irgendwie ersetzen könnte, da würde der Song nicht mehr funktionieren. Und das ist das. Und ob man das jetzt bei Still D.I.E. machen könnte? Ja, könnte man, wenn man heutzutage den Song, wenn es den noch nicht gäbe und man würde ihn heute machen und würde ihn mit den heutigen Drums machen, dann würde es wahrscheinlich auch funktionieren. Ob es heute noch ein Hit werden würde, weiß ich nicht. Es geht immer um die Zeit und um den Moment. Und deswegen glaube ich, würde das wahrscheinlich, ist es schon wichtig, dass es dann auch aus der Zeit so klingt. Also das ist alles sehr spekulativ. Aber ja, wahrscheinlich, wenn die Basic cool ist, würde es heute auch noch ein Hit werden. Wie eine Frage von YouTube. Wie geht ihr Mixing technisch vor? Zum Beispiel, wenn ihr was straight an der MPC baut. Gleich auch in der Box mischen oder bounce ihr die Spuren raus und mischt dann in der DAW nach? Ja, wahrscheinlich rausbouncen und dann in der DAW nochmal mixen.
Jein, das kommt drauf an. Wenn ich Zeit habe, würde ich sagen, mache ich das alles in der MPC. Gerade die neuen MPCs haben wirklich sehr gute Plugins, mit denen du in der MPC arbeiten kannst. Wenn ich die alten MPCs benutze, dann natürlich alles in der DAW rausziehen.
Aber arrangierst du auch in der MPC?
Ja, ja.
Echt, ja? Okay.
Ja, ja. Ich mache das schon in der MPC, einfach weil ich es drin habe. Ich habe den Workflow, das geht super schnell. Genau. Und dann, ich überlege gerade, manchmal auch über Analogpult. Also gerade die alte MPC gehe ich auch manchmal über den Tascam 12er. Das ist super, da hast du ein paar Equalizer-Einstellungen und kannst das auf den, auf so eine Sound, auf so, wie heißt das, Scan-Disk-Karte, kannst du das speichern und dann einfach in dein MacBook an die Seite reinschieben und dann kannst du das in der DAW nochmal ein bisschen verfeinern und hast so einen analogen, ich nenne es jetzt mal Crunch. Das ist so ein bisschen mein Go-To-Go-Tool, wenn ich mal Zeit habe.
Okay. Dann ist ja noch, Mixing wird ja immer unterschiedlich sein, aber gibt es so Standards für euch, die ihr entdeckt habt, also zum Beispiel Low Shelf auf die Kickdrum oder ähnliches, irgend so ein iconic Sound, den wir quasi in jedem Beat irgendwie wollen, irgend so eine Technik. Gibt es da irgendwas, was du immer benutzt?
Bei mir jetzt in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall voll viel mit Sidechain, also Frequenzen wegdrücken, nicht nur irgendwie die Kick und die Bassline, sondern auch die Vocals, Platz schaffen für die Vocals, weil meine Sachen oftmals sehr, sehr voll sind. Dass ich dann auf den Vocals meinen Trigger habe und der Trigger zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich ein Piano habe, triggert er dieselben Frequenzen weg, die das Vocal hat. Da gibt es so ein cooles, müsste man mal ein Tutorial machen über den Fabfilter, den Q3. Da gibt es nämlich auch diese Funktion, dass du eigene Frequenzen wegtriggern kannst, wusste ich gar nicht. Ich habe immer irgendwie Trackspace dafür benutzt. Aber eigentlich geht das alles mit dem Q3 von FabFilter. Das ist echt ein richtig geiles Plugin, was ich jetzt vor ein paar Wochen rausgefunden habe, dass das alles in One Box sozusagen geht. Hast du irgendwie was, wo du sagst, so, das ist so.
Ja, Sidechaining auf jeden Fall und Summenbearbeitung auf der Drumgruppe. Also, das ist so was, was in den letzten paar Jahren für mich einfach was geworden ist, wo ich gemerkt habe, dass man da so viel noch machen kann und so viel Glue noch mal reinbekommt in die Drums. Nicht viel, bisschen Kompression, nicht jetzt durchdrehen da drauf, aber ein ordentlicher Summen, also Buskompressor auf dem Drumbus und ein bisschen Bandmaschinen-Emulation und so. Das macht schon irgendwie ein gutes Zusammengluen. So, zwei Fragen machen wir noch. Die eine ist, wie geht ihr mit Beatblocks um? Also sozusagen kreativ Ausfall, würde man sagen, ne? Also Beatblocks.
Wenn du keine früher war es, hast du da schon was? Also bei mir war es ganz früher immer trotzdem mich gezwungen, einfach irgend Sachen zu machen, ne? Hinsetzen und dann auch kein Bock drauf, irgendwie kommt nichts. Kam manchmal auch wirklich nichts. Heute bin ich eher schon so, wenn ich merke, es geht nicht, mache ich andere Dinge.
Was machst du dann?
Steuererklärung.
Okay, also du suchst dir etwas aus, was so hart noch langweilig ist, dass du dann schon wieder Bock hast, dass okay, also guck mal, es könnte auch alles viel schlimmer sein.
Genau.
Ich verstehe. Ja, es ist aber ähnlich so. Ich mache dann halt Sachen, auf die ich eigentlich sonst nicht so Bock habe, aber die ich so schön abarbeiten kann, wenn ich merke, dass ich, und manchmal, ich habe das glaube ich auch schon mal irgendwann gesagt, manchmal ist es auch so, dass ich ein bisschen Angst habe vor dem kreativen Arbeiten, also vor dem Gefühl, dann irgendwie nichts zustande gekriegt zu haben, dass ich dann tatsächlich manchmal sage, ah, weißt du, ich habe noch so viel Abarbeitungssachen, dass ich mich manchmal sogar, das darf man gar nicht laut sagen, aber dass ich mich manchmal fast freue, wenn ich weiß, oh, heute habe ich einen Tag, da muss ich den ganzen Tag irgendetwas nur so abarbeiten, also Steuererklärung, Vertragswesen, Business Calls, was auch immer. Und ich kann gar nicht kreativ arbeiten. Aber wenn ich dann in diese kreative Arbeit reinsteige, dann macht es mir total Spaß. So, das ist eigentlich das Ding. Also ich glaube, du musst einfach nur wieder anfangen. So, das wäre mein Tipp. So, jetzt noch eine Frage und die passt ein bisschen zum Thema, über was wir heute reden wollen. Traut ihr euch, über Fake-Profile und Tracks zu sprechen, welche da jede Woche in den Lo-Fi-Playlisten bei Spotify landen? Ich frage für einen Freund. Er fragt für einen Freund. So.
Klar, jetzt, trauen wir uns das.
Warum sollen wir uns das nicht trauen? Was ist, hä? Ich verstehe das nicht. Weil dann Spotify uns cancelt oder was oder so. Angst vor der Cancel Culture. Nein!
Nein.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Okay. Ja, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Machen wir auch. Deswegen haben wir auch heute einen Gast am Start, Jules Kallenbacher.
Wollen wir den jetzt gleich dazu holen oder wollen wir kurz noch das, willst du noch was dazu sagen?
Ey, ich würde das einfach in dem Gespräch einfach würde ich einfach aufarbeiten.
Okay.
Und würden jetzt erstmal kurz Jules irgendwie connecten. In diesem Sinne, bis gleich. Wir sind zurück mit dem zweiten Part. Heute mit einem Gast, der werte Jules Kallenbacher am Start. Langjähriger Freund, Musikproducer, Labelinhaber, Verleger, Visionary und einfach eine gute Seele, die ich schon seit sehr, sehr langer Zeit kenne. Hallo Jules.
Hi, schön bei euch zu sein, Jungs. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Um das so ein bisschen zu verkürzen, wir haben heute so ein Thema, es geht ja auch, wir hatten vor einem halben Jahr mal über das Thema KI gesprochen und waren da eher so ein bisschen, hat uns jetzt nicht so krass tangiert und haben das eher so ein bisschen leicht auf die Schulter genommen und sind doch jetzt irgendwie in den letzten Wochen ein wenig erschreckt, also ich auf jeden Fall, was sich da so entwickelt hat, und wollten mit dir mal über dieses Thema sprechen. Aber bevor wir jetzt zu diesem doch sehr großen Thema kommen, würde ich mich freuen, wenn du den Hörern, die jetzt nicht irgendwie bekannt sind, doch mal kurz so eine kleine Introduction gibst, was du eigentlich alles machst, weil das ist ganz schön viel.
Ja, also Das hat sich tatsächlich über die Jahre so ein bisschen verändert. Ich bin ja eigentlich, muss man sagen, auch bei dir, Schoko, so ein bisschen in die Lehre gegangen in den Anfangsjahren. Ich habe auch angefangen als Songwriter und Musikproduzent und wir haben uns, ich glaube, schon 2010 kennengelernt.
Ja.
Und ja, ich habe eigentlich so seitdem, mache ich auch 90% meiner Zeit, bin ich in Räumen ohne Fenster und schreibe Songs mit Leuten und produziere die. Und was noch dazugekommen ist, ist sozusagen, dass ich 2020 mit zwei Partnern zusammen Good Kid gegründet haben. Das ist ein Label und ein Verlag, der praktisch so gedacht war als so ein verlängerter Arm von dem, was wir eh schon machen. Ja, dass wir gesagt haben, hey, wir arbeiten mit ganz vielen Künstlern, entwickeln die an einem frühen Zeitpunkt und sind dann eigentlich als Producer und Songwriter fast so ein bisschen Teil des erweiterten Management-Teams oder haben ganz oft schon, bevor eine Plattenfirma dabei ist, irgendwie mit unsere Finger im Spiel gehabt bei Leuten. Und haben dann gesagt, vielleicht wäre das ja cool, mal so ein eigenes Setup zu bauen. Und das ist dann doch jetzt relativ schnell auch größer geworden. Ich bin wahrscheinlich, falls ich noch so ein bisschen müde klinge, auch ich komme jetzt gerade von 5 Tagen Writing Week. Wir machen einmal im Quartal eine große Writing Week bei uns in Mannheim im Studio. Und hatten jetzt diese Woche das erste Mal so die, eigentlich so unseren Peak von Größe erreicht mit 60 Leuten und meine Rolle ist so ein bisschen eine Mischung aus selber Songs wow. schreiben und Hausmeister und Host zu sein. Und deswegen erwischt ihr mich noch so bei Energiestand 35%. Aber genau, long story short, das ist, was ich mache. Also ich schreibe mit vielen Künstlern, das geht von viel Pop-Sachen los. Meine ersten Cuts hatte ich mit Xavier Naidoo und Mark Forster und solchen Leuten, aber auch immer wieder internationalere Geschichten mit Alice Merton oder Römme oder jetzt zuletzt viel auch im Rap-Bereich, im Urbaneren unterwegs gewesen mit Jazik und Bowser und wer da alles unterwegs ist, und hatte so ein bisschen auch das Glück, da jetzt nie von der Industrie so ein bisschen auf ein Genre limitiert zu werden, sondern durfte eigentlich sehr breit immer arbeiten und genau, hoffe, ja, dass ich das auch trotz KI noch ein paar Jahre machen darf.
Ey, das ist auf jeden Fall verrückt, wenn man deinen Werdegang so anschaut, so auch wie du dir andere Styles angeeignet hast, so deine Lernfähigkeit. Wenn ich überlege, da vor 10 oder 12 Jahren, als wir uns so kennengelernt haben, warst du eigentlich, hattest deine Band gehabt, ihr habt im Odenwald alles bespielt, was möglich war, mhm. und sich da einfach so reinzufuchsen in jedes Genre auch und das auch zu verstehen, auch mit Menschen dann auch, weil, ne, wie du auch weißt, ist ja das Pop-Genre und das Hip-Hop-Genre auch allein wie Sessions damals gemacht worden sind, ein ganz anderes Rangehen und das dann aber zu kombinieren und jetzt auch so, ist ja eigentlich eins, ne, also deutsches Hip-Hop ist ja Pop eigentlich auch und das auch so mitzusehen und auch zu verstehen, da auch, wie soll ich das erklären, nicht nach Berlin zu gehen und zu sagen, ey, ich bleibe in Mannheim, ich bleibe in meiner Base, mit Odenwald so connected, so, ne, und da auch mal zu sagen, hey, wir versuchen was Eigenes, dafür auf jeden Fall größten Respekt, weil das echt nicht einfach ist.
Danke.
Da auch Verrückte zu finden, die da auch alles so mittragen, also ich finde, ihr habt echt ein tolles Team. So, ihr setzt auch auf die Jugend, ihr versucht da irgendwie mit den Mitteln, die ihr habt, da auch zu zeigen, hey, man muss nicht immer in Berlin sitzen.
Voll.
Und ich meine, das ist richtig nice.
Das ist auf jeden Fall, also vielen Dank. Schmeichelt mir natürlich sehr, wenn das der ehemalige Mentor zu einem sagt so. Und das ist auf jeden Fall cool. Ich bin da selber auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so, dass ich jetzt sage irgendwie, hey, es muss unbedingt an dem einen Ort sein oder das eine ist real und das andere nicht, sondern es ist wirklich so, wir haben das gestartet vor Ort. Ich habe natürlich, genau wie du erzählt hast, so eine starke Heimatverbundenheit hier, komme aus der Region und habe hier auch viele Freunde und auch meine Familie nicht zuletzt. Wir haben aber auch, muss man fairerweise sagen, jetzt seit über einem Jahr schon, ich habe eigentlich schon seit 3 Jahren auch ein Studio in Berlin, und wir haben aber auch für Good Kid mittlerweile einen Office Space, wo 4 MitarbeiterInnen sitzen, die den ganzen Tag da den Laden zusammenhalten. Und das heißt, auch Good Kid ist sozusagen in Berlin verankert, aber die Homebase ist halt Mannheim, und das bleibt auch so. Und das ist halt eigentlich so das, was wir auch gemerkt haben, ne? Eine Sache ist natürlich, wenn du in Berlin sitzt, dann hast du mega viel Zugang zur ganzen Industrie, und 5 Minuten entfernt sitzt jedes Label. Aber es ist dann auch manchmal nicht so einfach, sowas zu bauen, was halt so einen familiären Charakter hat. Und das war in Mannheim möglich mit einem Studiokomplex, wo wir auch das Glück hatten, dass die Inhaber großzügig genug waren zu sagen, hey, breitet euch hier aus, gebt dem Laden irgendwie, drückt euren Stempel da auf, und haben keine Angst davor gehabt, ganz blöd gesagt, dass wir hier was ausprobieren. Und jetzt haben wir halt die Räumlichkeiten, die das möglich machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade diese Woche und nächste Woche im Haus 15 Sessions am Tag mit jeweils 4 bis 5 Leuten.
Das ist heißt, krass.
Da gibt es einfach in Deutschland gar nicht viele Facilities, die es überhaupt möglich machen. Mhm. Und ja, in Kombination natürlich damit, dass es irgendwie auch ein schönes Gefühl ist, kulturell zu sagen, es findet nicht alles in Berlin statt, sondern man schafft auch so einen Ort, wo Leute, die im Süden sind oder so, auch hinkommen können und die Wege vielleicht nicht immer 7 Stunden Autofahren bedeuten, ist, finde ich, auf einer Metaebene irgendwie auch cool. So, ja.
Du hast das schon kurz angedeutet, ne? Ihr seid echt sehr, sehr viele, die Songs schreiben, ihr habt viele Studios. Das heißt auch, ihr habt einen immensen Output, ne? Also das hat sich ja wahrscheinlich auch bei dir in den letzten 5, 6 Jahren krass weiterentwickelt, ne? Mhm. Also so wie ich es auf Spotify und auch auf Instagram, wie du da postest, das ist ja wirklich jede Woche, habt ihr da mehrere Release mit eurem Label oder auch als Songwriter beteiligt an anderen Projekten. Ja. Das ist schon ein immenser Aufwand. Wie managst du das, wenn ich mal fragen darf?
Die Sache, die bei mir, würde ich sagen, total entscheidend ist, ist, dass ich im Team arbeite. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Ich werde das ganz oft gefragt, tatsächlich auch von vielen Kolleginnen, die sagen, hey, ich habe das Gefühl, irgendwie, wann schlaft ihr denn und sowas? Aber ich muss ehrlich sagen, meine Work-Life-Balance ist, würde ich sagen, an den meisten Tagen zuletzt besser als noch vor ein paar Jahren, als ich noch nicht so viel Projekte eigentlich auf der Uhr hatte. Und ich glaube, das hängt einerseits damit zusammen, dass man natürlich mit mehr Erfahrung und mehr Routine dann auch in der Lage ist, Projekte abzuwickeln und Musik zu machen, ohne sich die ganze Zeit dabei den Kopf zu zerbrechen, dass man jetzt gerade Penicillin entwickelt und eine gewisse Entspanntheit mit dazu kommt. Und das andere ist aber wirklich, dass ich ein Team habe. Also ich arbeite seit 7 Jahren fest mit dem Jens Schneider zusammen, der mein Partner ist in allen Lebensbereichen sozusagen, der beim Musik machen und aber auch im ganzen Business natürlich so eine Bank für mich ist, weil es einfach möglich ist, Stress zu teilen, ganz blöd gesagt. Man hat immer ein zweites Paar Ohren. Wir schicken uns, also wir haben, meistens jonglieren wir wahrscheinlich zwischen 5 und 15 Artist-Projekten so im Monat, die praktisch jetzt so je nachdem, wer mehr im Lead ist, bei einem Anliegen. Das heißt, ich habe am Ende vom Tag dann nicht 15 Projekte, sondern ich hab's halt mit 4 oder 5 oder 6 KünstlerInnen intensiv zu tun und habe aber trotzdem immer Jens im Gepäck sozusagen, der immer mal drüber hört und sagt, hey Jules, deine Snare Drum ist wieder viel zu laut. Und dann sage ich, ja Digga, das macht man so. Aber ja. Ne, und dann gibt's sozusagen diese Ebene, und das zieht sich praktisch durch bis auf der Ebene bei Good Kid. Wir haben wirklich über die Jahre geschafft, ein total tolles Team an Menschen aufzubauen. Das heißt, mittlerweile sind wir 9 Mitarbeitende bei uns und haben auch immer im Schnitt 3 bis 4 Praktikantinnen, die aber langfristiger da sind, also nicht nur für 1, 2 Wochen, sondern auch über Monate und dann eigentlich fast Teil der Family werden. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute da hinkomme, jetzt gerade parallel, während wir sprechen, sind schon 5 Leute vor Ort und kümmern sich darum, dass die nächsten Session aufgesetzt sind. Du kommst bei uns morgens rein, scannst einen QR-Code und weißt ganz genau, in welches Studio du musst, mit wem du arbeitest. Also das ist mittlerweile auch wirklich so über die Jahre aufgrund von Kollaboration und von Leuten, die zusammen was aufbauen, so geworden, dass der Druck auf die einzelne Person weniger geworden ist.
Super.
Wenn ich mir vorstelle, das jetzt noch so als Lonesome Rider Producer zu machen, dann wäre auch vieles davon nicht möglich. Das muss ich ganz fair sagen, ja. Und deswegen ist das, was ich auch auf jeden Fall jedem zurufe, so keine Angst davor zu haben, sich mit Leuten zusammenzutun, die cool sind.
Also so, ja, Teamwork makes dream work. Und ja, so ein bisschen auch, wie ich raushöre, auch so ein bisschen den Motown-Charakter, ne? So ein bisschen, ich würde jetzt nicht Fließbandarbeit sagen, aber halt wirklich alles strukturiert. Und sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall auch mal endlich bei euch vorbeikommen. Ihr habt ja auch umgebastelt und ich sehe immer, wie nice eure Studios sind und euer Office-Raum und auch die Küche und alles. Also wirklich.
Ja, anytime, weißt du.
Ist auf der Agenda, auf jeden Fall. Und unser großes Überthema ist heute KI, ne? Und ich glaube, deswegen hatte ich mit Fabian auch mal darüber gequatscht gehabt, bist du ein spannender Kandidat, weil ihr wahrscheinlich auch KI nicht nur in der Producer-Welt, weil da benutzen wir sie alle, sei es Ozone etc. pp., sondern vielleicht auch in anderen Ebenen mit zu tun hast. Und für mich ist einfach mal spannend, ist jemand, der wirklich in der Kernindustrie am Start ist, der 24/7 dafür lebt, wie ihm da KI helfen kann oder auch vielleicht sogar KI ein bisschen Angst machen kann. Wir hatten im Vorgespräch das Thema Suno und Udio, ich weiß gar nicht, Udion?
Udio,
muss man, genau. Udio, ja.
Udio,
ja. Ist eine Plattform, sehr, sehr spannend. Kannst du auf einen Knopfdruck Songs kreieren. Habe ich selber jetzt auch ein bisschen mal benutzt und finde das echt irgendwie auf der einen Seite erschreckend, wohin die Reise geht, ja, wie schnell man irgendwie auf Ideen kommt, aber auf der anderen Seite kann man sich auch nicht verschließen. Und würde gerne einfach mit dir und mit Fabian, The Breed, darüber mal ein bisschen quatschen, wie ihr so die Zukunft seht, ob ihr da jetzt eher so ängstlich dran geht oder seid ihr auch so, ey, ist irgendwie spannende Zeit, in der wir jetzt gerade leben, weil sich alles wirklich auch gerade verändert. Und auch so rasend schnell. Gestern habe ich irgendwie dieses ChatGPT 4 gesehen mit Gesichtserkennung und du redest wirklich mit einer künstlichen Intelligenz und hast das Gefühl, ey, das ist dein Butler, der dir eigentlich irgendwie Wünsche abliest, der sieht, wie du drauf bist. Das ist echt verrückt.
Also ich habe, wir haben ja tatsächlich vor einem halben, ungefähr einem halben Jahr haben wir ja einen Podcast gemacht, der auch AI in Music oder so hieß, also Artificial Intelligence in Music. Und da haben wir über all das irgendwie schon mal geredet, aber wir haben tatsächlich, ich habe nämlich nochmal in der Vorbereitung reingehört, zum Beispiel habe ich da bei Minute 25 dann gesagt, ja, also du kannst das natürlich irgendwie alles machen, aber ganz so einfach ist es dann am Ende eben doch nicht. Und der Hit kommt halt dann doch nicht von alleine hinten raus. Und an einer anderen Stelle habe ich gesagt, ja, das wird mit Stimmen wahrscheinlich, die so sehr Autotune geschwängert sind, wird es relativ einfach sein, weil da sowieso schon so viele Artefakte drauf sind. Aber wenn du dann eine Aretha Franklin oder so machen willst, dann wird das Programm irgendwie an seine Grenzen stoßen. Und jetzt, ein halbes Jahr später, hören wir irgendwie Udio und sehen, da muss ich selber sagen, das, was ich da erzählt habe, das gilt irgendwie nicht mehr. Also es ist halt eben nicht so, dass eine Aretha Franklin nicht von so einer KI irgendwie generiert werden kann. Erschreckend gut. Wir reden nicht davon, dass es schon bei 100% ist, ne? Aber es ist schon erschreckend gut. Und es ist auch erschreckend, wie gerade auch vor allen Dingen Popmusik, aber nicht ausschließlich, aber vor allen Dingen Popmusik auch krass gut schon imitiert werden kann. Also wenn du dem sagst, mach mir mal einen Radio-Hit, so wirst du das nicht formulieren, aber wenn du die richtigen Prompts benutzt, dann wird er relativ schnell irgendwie einen Song machen, der so klingt, was du denkst, ja, der könnte im Radio laufen. Und das, finde ich, ist tatsächlich das Thema, über was wir auch reden, ist diese Geschwindigkeit, in der das quasi passiert. Und natürlich gibt's diese ganzen KI-Sachen, mit denen man schon lange im Studio arbeitet, die, sag ich mal, diese Helferdienste sind, ja, also du hast vorhin gesagt, Ozone und Mastering und Mixing, EQ-Sachen, die irgendwie Sachen analysieren und dann mehr oder weniger gut das automatisch für dich erledigen. Das ist alles ein Punkt, aber dieses Generative, also über das wir heute eigentlich, glaube ich, mehr reden sollten, diese generative KI, die ist schon nochmal, also die selber aus dem Nichts heraus etwas erschafft, aus dem Nichts, in Anführungsstrichen, ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich interessant. Bevor wir, also ich würd gerne zum einen einmal das rechtlich nochmal abklären, aber bevor wir das machen, würde ich gerne wissen, bei euch im Alltag, also bei euch, Jules, im Alltag, habt ihr schon jetzt Erfahrung gemacht, sicherlich mit ChatGPT beim Texten oder so, das kann ich mir irgendwie vorstellen, aber wie ist das so jetzt tatsächlich mit diesem Udio und die neuen Suno-Sachen, inwieweit dir das vor allen Dingen persönlich auch Angst macht oder halt nicht, das fände ich irgendwie spannend. Wie ist das?
Ja, ich habe so das Gefühl, wir sitzen da alle zusammen so ein bisschen in so einer Boje auf dem Meer und wackeln so in die Zukunft zusammen. Das ist, weil ich finde auch, es war ganz lange so die Erzählung von, jetzt kommt künstliche Intelligenz und die letzte Bastion, die fallen wird in 10, 15 Jahren, ist dann vielleicht mal Kreativität. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das Anwendungsgebiet als allererstes die kreativen Bereiche eigentlich umfasst, noch bevor solche Sachen, die vielleicht wirklich automatisierbarer sind, wie das Finanzsystem oder das Bankensystem oder Justiz etc., davon flächendeckend, betroffen ist. Aber also es ist bei mir so eine Mischung, um ehrlich zu sein. Ich finde, ich verschicke momentan relativ viel, also ich nutze Suno AI aktuell so ein bisschen, um mit Leuten humoristisch zu kommunizieren. Das heißt, ich schicke immer gern mal eine Grußbotschaft raus an jemanden und bedanke mich oder schicke mal jemand, der bei uns im Team ist oder sowas, ein Dankeschön für die gute Arbeit mit einem Prompt und dann auch Volksmusik. Und finde ich irgendwie auch lustig, weil hat man dann als Joke dabei. In der kommerziellen Verwendung ist ja, muss man einfach fairerweise sagen, die rechtliche Rahmenbedingung noch gar nicht klar. Deswegen benutzen wir es jetzt im Studio selber noch nicht. Also es ist aktuell kein, einfach weil es nicht safe ist. Es ist überhaupt nicht klar, woher womit diese Modelle trainiert werden. Und ich war auch vor ein paar Wochen im Bundestag bei so einer Anhörung geladen mit Jens zusammen für Verso. Das ist die Vereinigung der SongwriterInnen in Deutschland, wo wir im Vorstand aktiv sind, um eigentlich so ein bisschen die Interessen von UrheberInnen und Menschen, die Musik machen, halt zu vertreten, auch auf einer politischen Ebene. Und da ging es ganz groß um dieses Thema auch AI Act und eigentlich dieses Ding, was kann diese Maschine eigentlich, was können diese Modelle eigentlich? Die können natürlich nur das, was sie vorher trainiert haben. Sprich, wenn die geile Hip-Hop-Beats machen, hängt das damit zusammen, dass sie wahrscheinlich in einem unter anderem Songs von euch vorher zu hören bekommen haben. Und die Frage da ist halt die viel größere Frage, ob das sozusagen sich durchsetzen wird, weil ich glaube, das ist unbestritten, so das wird kommen, wir werden das alle nutzen als Tool. Im besten Fall macht es unsere Arbeit leichter und schneller und spaßiger. Aber die viel größere Frage ist, eigentlich wird es eine Möglichkeit geben, auf einer politischen, moralischen Ebene, dass halt Kreativschaffende dafür vergütet werden, dass diese Maschine eigentlich Musik beigebracht bekommen hat von uns, ganz blöd gesagt. Mhm. Und die Sache mit der Angst ist so, da hatten wir auch schon im Vorgespräch mal drüber gequatscht, so dieses Thema, es wird wahrscheinlich nicht sofort, wir werden nicht alle sofort ersetzt werden, weil ich glaube, Künstler und auch Menschen generell möchten auch mit Menschen zusammenarbeiten und dieses schöne Musik machen ist ja auch der Prozess dahin. Aber es wird wahrscheinlich natürlich Kids geben, die jetzt kommen und die mit einer Natürlichkeit sowas bedienen, weil die schon aufgewachsen sind in der Ära, in der du halt, keine Ahnung, deine Hausaufgaben von ChatGPT potenziell machen lassen kannst. Und die werden natürlich ganz anders an das Thema Musikproduktion herangehen wie wir und Leute, die jetzt vielleicht schon so ein, zwei Runden gedreht haben in dem Game. Und deswegen denke ich schon, wenn wir in 5 Jahren hier sitzen werden, werden wir von einer vollkommen veränderten Welt ausgehen müssen und von der Musikindustrie und dem Songwritertum, was nichts mehr mit dem zu tun hat, wie es im klassischen Sinne heute ist. Das, glaube ich, sollte man schon, kann man, glaube ich, schon sagen, ohne irgendwie apokalyptisch oder so zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das alles auf den Kopf stellt und wir danach auch in einer Welt sind, die jetzt in irgendeiner Form jetzt vielleicht heute noch nicht so ganz vorstellbar ist, aber dann normal ist, dass du einfach sagst, hey, wir probieren halt einen Song in 7 verschiedenen Varianten mal schnell aus, weil es möglich ist und gucken mal, was passiert, wenn wir sagen, inverse the melody und dann kriegst du 16 verschiedene Toplines angeboten und dann musst du die aber trotzdem noch einsingen, aber es geht halt schneller. Das sind alles Sachen, die sind, glaube ich, voll. Die werden wir nicht aufhalten, sondern die werden, glaube ich, sich jetzt Schritt für Schritt ganz fest etablieren. Aber ich denke trotzdem, dass der Mensch halt dabei eine entscheidende Rolle spielt, weil jetzt einfach nur auf die Knöpfe zu drücken und dann zu sagen, wir laden am Tag 120.000 Songs auf Spotify hoch, ist irgendwie auch kein Geschäftsmodell, glaube ich.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, der, glaube ich, wichtig ist. Weil am Ende reden wir ja auch über die Industrie, ne? Also wie bewegt sich. Was bedeutet das für die Musikindustrie? Ich glaube, fürs Musikmachen kann jeder selber dann für sich entscheiden, ob er, das kann er ja auch jetzt schon, ne? Er kann jetzt überlegen, ob er irgendwie sagt, ich will alles auf einer Bandmaschine aufnehmen und die Band im einen Raum haben, oder ob er sagt, ich schiebe im Prinzip nur noch Splice Loops zusammen und lass irgendein Mastering-Plugin drüber laufen. Also die Entscheidung hast du sowieso schon, aber gerade businesstechnisch ist nämlich das Problem, dass du aktuell, und so wird es, glaube ich, auch bleiben, du kannst dir keine künstlich erzeugte Kreativität schützen lassen. Du wirst also, du brauchst auch in Amerika im Urheberrecht immer eine Person, die kann nicht an eine KI gebunden sein, dein Urheberrecht. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, und da kannst du vielleicht mir mehr sagen, weil du ja noch viel mehr mit der Major-Industrie zusammenarbeitest, dass auch für die Major-Industrie natürlich dort das bedeutet, wenn sie keine Rechte mehr daran besitzen, dann können sie damit im Prinzip auch nicht auswerten. Das heißt, wenn den Song, den du mit der KI generierst, morgen ein Hit wird, dann kann der nächste kommen und denselben Song 1:1 nochmal machen und im Prinzip das Geld auch verdienen. Oder er kann ihn covern, ohne dass du da irgendwie was dran hast. Er kann alles davon benutzen und diese lange Auswertungskette, die dann im Prinzip jetzt, ich generiere jetzt einen Hit als Major-Industrie und kann in 5 bis 10 oder 20 Jahren nochmal davon partizipieren, weil er noch 5-mal gecovert und geremaked wird. So, ne? Also wir bewegen uns ja jetzt gerade auch wieder in diesen Coverwelten, wo alle 90er und 2000er und 2010er Hits gerade irgendwie nochmal durch den Kakao gezogen werden. Ja. Ja. Das fällt dann alles weg. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so sehr in dem Interesse der Major-Industrie, dass das jetzt so ein richtiges, rentables Geschäftsmodell ist. Und das Zweite, worüber wir natürlich reden, und das hast du schon angedeutet, ist, wie viel ist denn diese auf der Input-Seite, ne? Also das ist der Output, was rauskommt, wie kann ich das schützen, aber was ist auch auf der Input-Seite, wie wird das sozusagen vergolten, ne? Und wenn dann irgendwie rauskommt, dass man und das steht ja völlig außer Frage. Also wenn du mit Udio arbeitest, dann kann mir kein Mensch dieser Welt erzählen, dass es nicht mit Daten gefüttert worden ist, die nicht geklärt sind. Das ist völlig klar. Also wenn ich da einen Deutschrap-Song eingebe, dann rappt mich zwischendurch plötzlich einfach Kool Savasch an. Und da gibt's keine, das ist, da kann man nichts reininterpretieren. Das ist völlig klar, dass die mit Songs trainiert worden sind, die dafür nicht freigegeben worden sind. Und wenn es dafür, da gibt es diese Fair-Use-Geschichte, ne, in der Amerika gerade gesprochen wird, so, ne, wenn das quasi. Aber der Vorteil ist, glaube ich, dass der gesamten Menschheit und alle, das betrifft ja auch nicht nur uns, was du vorhin gesagt hast mit dem, dass ich dachte auch, wir sind die letzte Bastion, die fällt. Davor wird das Finanzamt abgeschafft und meine Frau arbeitet beim Statistischen Bundesamt, so, weißt du, das wird alles abgeschafft. No, wir sind die Ersten. Und es ist auch gar nicht so verwunderlich, weil man natürlich anhand von kreativer Leistung relativ schnell beurteilen kann, was KI kann und was nicht. Und Musik und Film und Foto kannst du relativ schnell, da gibt es wahnsinnig viele Datensätze, an die kommst du ganz einfach ran, die kannst du alle aus dem Internet crawlen. Und das Ergebnis ist ganz einfach zu beurteilen. Hat das funktioniert oder nicht? Kommt da was raus, was irgendwie nach Musik klingt oder nicht? Und deswegen ist es, glaube ich, eher so ein Testballon, um zu gucken, an welchen Anwendungsbeispielen man dann mit der gelernten Technik noch mehr Sachen machen kann. Und es ist natürlich auch ein Riesenaufschrei. Ich glaube, das führt aber dazu, dass in der gesamten breiten Bevölkerung völlig klar ist, dass das so nicht gehen kann, dass das nicht okay ist. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil für uns Kreative, dass doch die Leute am Ende sagen werden, also wir müssen da eine Regelung finden. Du kannst nicht die Maschine mit dem Zeug trainieren und dafür nichts bezahlen. Das ist ein ganz großes Ungerechtsempfinden, was, glaube ich, auch Leute, die keine Musik machen, können das adaptieren und wissen, warte mal, mein Wissen ist ja quasi auch fütterbar für eine Maschine. Und deswegen glaube ich, hoffe ich, dass es dort etwas geben wird. Und dann ist es auch nicht mehr so billig, nur mit der KI zu arbeiten. Es wird immer noch günstiger sein, als ins Studio zu gehen und 5 Songwriter zu beschäftigen und die alle zu bezahlen. Und es wird Anwendungsgebiete geben, wo die KI das komplett übernimmt. Aber es wird auch immer noch so sein, dass die Leute, die wirklich Musik schaffen, originäre Musik schaffen, dann davon auch irgendwie partizipieren.
Ja, also ich hoffe das auch. Also das ist, ich glaube, das ist wirklich so für mich die Erfahrung der letzten Monate. So man es ist einfach ganz schwer wirklich zu prognostizieren, was passiert, weil wir alle zum ersten Mal irgendwie so einen Umbruch erleben und irgendwie auch, glaube ich, die technologische Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Entwicklung einfach ganz ungekannt ist, ne? Also so dieses die ersten AI-Modelle, die man zum Thema Musik gehört hat, waren ja lustig, aber Käse vom Sound. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass du sagen kannst, okay, genau wie du vorhin gesagt hast, manche Sachen sind ja jetzt schon in der produzierten Mucke so artifiziell, dass du den Unterschied gar nicht mitkriegen würdest. Manche Sachen könnte man wahrscheinlich auch so droppen. Ich denke halt, die entscheidende Sache auch zu dem Thema nochmal Rechte und Major-Industrie und so ist, einfach wie wird sich die Welt und auch die gesamte Industrie und auch die Menschen als Gesellschaften praktisch dazu verhalten, wie man sowas wahrnimmt, ja, weil es gibt ja Diskussionen, ich bin auch kein Experte auf der ganzen rechtlichen Ebene oder sowas, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass es ja auch zum Beispiel die Möglichkeit gibt, aus den Datensätzen, die so ein, zum Beispiel, wenn so ein Song entsteht, herauszulesen, mit welchen Modellen trainiert, mit welchen Songs trainiert worden ist und dass dann sowas wie so ein Mikrorecht entsteht, ne, dass du sagst, wenn jetzt sozusagen ein Song gemacht wird und der wird aus 1000 Songs zusammengesetzt und dann entsteht praktisch eigentlich ein Mikrourheberrecht, was dann insgesamt halt praktisch tausende AutorInnen jeweils generiert und die sind dann minimal, aber halt auf die Masse immer wieder auch beteiligt. Das ist eine Möglichkeit, das andere sind Flatrates und natürlich irgendwie auch das Potenzial, das darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die Musikindustrie oder TikTok etc. da auch schon sehr drin ist und dass das auch ein Teil von der Vertriebsstruktur und so schon werden kann. Also ich glaube, das wird auch die Firmen, die gerade als Label und so agieren und sowas total verändern. Das Einzige, wo ich halt drauf spekuliere mal, ist, dass du musst ja immer durch die entscheidende eine Sache wieder zurück und das ist der echte Mensch. Und der, so kann ich das zumindest von mir, so cool das manchmal ist, einen Song zu hören, der irgendwie jetzt schon von Suno AI oder so gemacht ist und irgendwie der Refrain knallt und du denkst, wow, geht gut rein. Ein Künstler oder eine Künstlerin, die ich dann wirklich feiere, wo ich aufs Konzert gehe, wo ich irgendwie mir vielleicht sogar Merch kaufe oder das Gefühl habe, da schreibt jemand gerade für mich den Soundtrack von meinem Leben oder von meiner Lebensphase. Das will ich persönlich als 90er-Kind irgendwie trotzdem noch von einem echten Menschen haben. Die Frage ist, ob das in 20 Jahren für die Generation, die dann da ist, auch noch gilt. Aber ich denke, die Frage wird nicht sein, ob das alles möglich ist, ob die das kann oder sowas, ob die das dürfen. Das wird sich dann zeigen. Sondern eher, wie sehr fühlt sich am Ende vom Tag dann auch ein echter Mensch, der das Ganze konsumiert, davon wirklich abgeholt, wenn er die Vorstellung hat, Amy Winehouse ist halt auch deswegen eine tolle Künstlerin gewesen, weil man halt gesehen hat, dass sie ein echter Mensch ist, der eine Geschichte hat, der lebt, der auch leidet und man damit sich teilweise identifizieren kann, das irgendwie verfolgen kann und es ein Unterschied ist, ob man sagt, ich habe gerade Amy Winehouse gepromptet oder da ist ein Mensch 20 Jahre herangewachsen und hat an seiner Stimme gearbeitet und haut jetzt so sein Masterpiece raus. Das ist einfach ein Unterschied emotional und den kriegst du, glaube ich, nur schwer raus, So, Gott sei Dank.
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wenn dann Amy Winehouse ihr Masterpiece rausgehauen hat, was ist dann mit der zweiten Platte, die dann die KI sozusagen aufgrund dessen wieder generieren kann. Ja. Aber auch dazu ist es interessant, weil was auch möglich ist, ich war gestern zumindest digital bei der Jahresversammlung von der GEMA und da gibt es jetzt einen neuen CEO dort, der Tobias Holzmüller, der, finde ich, eine sehr, sehr tolle Rede gehalten hat und die haben, da hat er über ein Projekt erzählt, dass sie im Prinzip auch so eine Art KI-Abteilung bei sich jetzt haben, um dort Sachen einfach zu programmieren und nicht um eine KI zu erschaffen, sondern um quasi herauszufinden, wie diese Programmiersachen funktionieren. Und was er zum Beispiel auch, was die rausgefunden haben, ist, dass es A, unter anderem tatsächlich möglich ist, rauszufinden, welche Songs da reingegangen sind. Das ist wichtig in so einer Verhandlung, weil dir sonst nämlich im Zweifel in Suno sagt, nee, wir können das ja gar nicht sagen, was da drin ist. Und wenn man jetzt weiß, doch, du kannst es, dann ist das schon mal wichtig, um ein Geschäftsmodell darauf auszubauen. Und das Zweite, was auch möglich ist, ist, dass du in Musik, die du veröffentlichst, so eine Art Watermark-Zeichen einbauen kannst, was dazu führt, dass sie von der KI nicht wirklich gelesen werden kann. Mhm. Und das bringt dich natürlich als Künstler auch in die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, ich bin ein Künstler und ich möchte nicht, unabhängig davon, ob das rechtlich okay ist, weil du kannst natürlich alle verklagen, aber wenn die Software das kann, dann kann die Software das. Wenn du es aber möglich hast, technisch schon von vornherein zu verhindern, dass jemand deine Stimme klont, dass jemand deine Songs analysiert, dann ist es tatsächlich etwas, was ich als ein wichtiges Tool empfinde, um das, was du beschreibst, auch tatsächlich vorrätig zu halten. Dass Leute immer noch sagen, ey, wenn ich was Echtes haben will, dann muss ich auf das Echte, wie echt das dann ist und wie viel KI da drin ist im Songwriting-Prozess, you never know. Aber zumindest das Masterband, was ich am Ende des Tages habe, das ist irgendwie nicht komplett von der KI erzeugt worden.
Ja. Ja.
Ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Steine. Wie siehst du das, Schoko?
Ja, ich finde es spannend, euch dazu zu hören. Ich bin da auch zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das mega spannend, benutze das auch. Also ich benutze sowas wie Udio, um vielleicht auf bessere Ideen zu kommen, auf die ich nicht gekommen wäre. Du kannst ja dann auch irgendwie weiter prompten und kommst dann auf Chord Progressions, auf die ich jetzt nicht gekommen wäre, ne? Und finde das irgendwie sehr, sehr spannend. Ich adaptiere das. Ich würde jetzt, samplen würde ich jetzt ehrlich gesagt, würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil wie gesagt, die Rechtslage ist halt überhaupt nicht geklärt, wie Jules schon gesagt hat.
Ist aber witzig, weil es ein bisschen genau die Wildwest-Situation ist, die wir irgendwie 1980 hatten, wo irgendwie dann De La Soul einfach mit dem angefangen haben zu samplen und gesagt haben, oh ja, guck mal, was passiert. So, es ist witzig. Ne? Und die Musikindustrie ist auch nicht untergegangen, deswegen, ne? Um das.
Das wird sie nicht. Es ist halt irgendwie ein bisschen schlimmer, glaube ich. Ich habe ja ein paar Kollegen, die auch in dieser Library-Branche unterwegs sind. Die zittern ganz schön, weil im Endeffekt ist es da, wenn du halt für Werbung Musik machst oder für Filme, da geht's A um Zeit und B natürlich ums Budget. Hm. Und wenn du dann per Knopfdruck schnell irgendwie was liefern kannst, ne, und dem Regisseur oder der Werbefirma ist das egal, dann ist es natürlich ein bisschen erschreckend, wenn du dir irgendwie über 20 Jahre eine Library aufgebaut hast, auf die du zurückgreifst, das ist dein Lebenswerk, und auf einmal kommt da eine KI und die kann das innerhalb von 10 Sekunden, kann die Dinge ausspucken. Ja. Das ist schon ein bisschen erschreckend und ich verstehe auch die Angst, die da auch herrscht. Ich sehe es auch ein bisschen zwiegespalten bezüglich Fair Use, weil KI ja immer auch so ein Thema ist. Google konntest du damals auch nicht aufhalten, ne? Und jeder hat jetzt von sich irgendwie auf Google Maps sein Haus, ne? Und dein Privatsrecht, du musst da hinschreiben, du musst das claimen, dass sie das dann irgendwie whiten, aber ich weiß nicht, ich glaube, das wird schwer sein, das aufzuhalten. Ich wünsche mir das auch, dass es irgendwie geregelt wird, gerade wenn man 20 Jahre Musik geschaffen hat, dass das irgendwie wie Jules vorhin schon gesagt hat, ne, nachher kommt da irgendwie ein The Breed oder ein Schokobeat bei einer Sache raus. So, und du denkst so, oh, ist schon irgendwie spooky, und jemand anderes verdient dann vielleicht Geld oder nimmt uns die Plätze auf in irgendwelchen Playlisten weg, was ja jetzt schon gang und gäbe ist. Jetzt nicht, dass es unsere Musik geklaut wird, sondern einfach, dass zu viel Musik rauskommt. Das ist nämlich das Gefährliche an der ganzen Sache, dass du einen Markt überflutest, ne? Und dass die, dass der normale Hörer, der wird das nicht differenzieren können, was was ist. Und das wird immer besser werden. Diese KI wird immer besser werden. Und der Vorteil für uns ist aber, als Kreativer, und das ist das Tolle an der ganzen Sache, die KI kann nur das, was schon mal da war. Und diese ganze Type-Beats-Scheiße, das wird verschwinden. Und wir als Kreative sind dadurch gezwungen, neue Dinge zu entstehen lassen, die KI jetzt zum Beispiel nicht kennt. KI kann immer nur zurückgreifen auf das, was schon mal war. Und unsere Aufgabe ist es einfach, neue Dinge zu versuchen, Genres miteinander zu kombinieren, was immer schon da war. Und ich glaube, die das auch weiterhin gut können, das sind die, die auch weiterhin die nächsten 10, 15, 20 Jahre am Start sein werden.
Ich will kurz mal reingrätschen. Ich hab letztens da auch in den letzten Wochen, also als du mir Schuko quasi gesagt hast, ey, zieh dir dieses Udio rein, so, dann hast du mir Sachen geschickt, die du da gepromptet hast, und das hat mich wirklich, fünf, sechs Tage, eine Woche, zwei Wochen richtig weggehauen. Also es hat wirklich mit mir, es hat mich richtig runtergezogen, weil ich
Same.
Weil ich wirklich gedacht habe, so, ey, krass, Alter, das ist jetzt, nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, wow, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe, aber mir war klar, ey, dass wir reden über ein halbes Jahr, wo stehen wir in 3 Monaten und wo stehen wir in einem Jahr oder in 5 Jahren? Und das war klar, dass das am Ende des Tages irgendwann so gut sein wird, wie das, was wir machen, und wahrscheinlich sogar besser. Vor allen Dingen auch von der Geschwindigkeit, so, gar keine Frage. Und dann habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten über dieses KI-Thema. Und dann kam ein Kumpel von mir und sagte, weißt du, der kommt gar nicht aus der Musikindustrie, ne? Der sagte, weißt du, 1980 gab es schon einen Schachcomputer, der quasi den Schachmeister, Großmeister des, weiß der Geier was, ja, besiegt hat. Und dann haben die angefangen, die besten Schachcomputer gegeneinander spielen zu lassen. Und die haben auf einem Level gespielt, das war quasi nur noch spannend, dazu zu gucken für Leute. Aber die Folge davon war nicht, dass Leute nicht mehr Schach spielen. Und die Folge ist auch nicht, dass die Leute nicht mehr zur Schach-WM gucken gehen und dass das keinen Wert mehr hat, sondern es ist eine Spielerei gewesen, die technisch interessant war, aber mehr halt auch nicht. Und ich glaube, vielleicht kann das auch irgendwie so im Musikbusiness sein, dass es natürlich in die Produktion einfließen wird, aber dass es am Ende das nicht ersetzen wird, weil eben, was du sagst, dieses Menschliche einfach so wichtig ist, dass Leute gar kein Interesse haben, sich nur KI-Musik reinzuziehen, weil ihnen, und es macht ja auch was, wenn ich weiß, das hat eine KI gemacht und ich höre diese Udio-Sachen, die höre ich anders als ein Demo, was du mir schickst, was viel schlechter gemischt ist und von mir aus auch Indianer-Englisch drin hat, aber es hat 1000-mal mehr Soul als etwas, wo ich weiß, krass, das ist von einer KI irgendwie produziert worden, und ich bin eher so fasziniert und so, aber ich glaube, das ist bei vielen Menschen auch so. Es wird einen riesen Hype geben, alle werden irgendwie Songs prompten, aber wenn dann halt deine Kumpels oder deine Mutter den 150. Geburtstagssong bekommt von ihrem Lieblingssänger, dann ist das irgendwann halt auch nicht mehr witzig. So, weißt du? Klar, Frank Zander muss sich jetzt ein neues Geschäftsmodell überlegen, aber aber ansonsten, klar, und was du sagst mit den Library-Sachen, so, ja, auf jeden Fall. Aber auch da könnte sich ja wiederum ein neuer Geschäftszweig ergeben für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, oh krass, ich habe bis jetzt Library-Musik gemacht, ich bin quasi im nächsten Jahr weg. Wenn nämlich dann irgendwann diese rechtliche Sicherheit da ist, das wird doch ein bisschen dauern, aber wenn die da ist, kann es auch sein, dass Leute, die diese Library-Musik gemacht haben, plötzlich total interessant sind für diese Unternehmen, weil das Musik ist, die sie quasi benutzen könnten, um ihre KI zu füttern, ohne dass sie irgendwie rechtlich ein Problem haben. Und vielleicht, weißt du, werden die dann halt nicht mehr diejenigen sein, die Musik machen, damit du sie dann auf deinem YouTube-Video benutzen kannst, sondern die machen nur noch Musik, damit die KI damit trainiert wird. Weiß ich nicht. Hm.
Also, ich habe nur noch so einen Gedanken dazu, ne? Die Sache, die finde ich bei dem ganzen Thema auch nicht zu unterschätzen ist, dass die Technologie als solches und auch natürlich nicht nur in der Musikindustrie, aber generell ist es was Menschen potenziell ja auch empowert. Also du kannst ja, wenn du zum Beispiel kein guter Musiker bist oder kein Instrument gelernt hast, kannst du mit zunehmender Technologie, die immer wieder in die Musikindustrie gekommen ist, auf einmal teilnehmen. Jemand wie ich, der zum Beispiel jetzt mal 3 Jahre Klavierunterricht hatte, aber ansonsten nicht notenfest ist, hätte 1912 jetzt wahrscheinlich keine große Chance gehabt, auf einen dicken Banger rauszuhauen. So, und das heißt, weil du musstest damals mit Stift und Papier schreiben können. Und mittlerweile gibt es teilweise auch durch die Technologien hat die Möglichkeit, dass Leute, die vielleicht gar keine krassen ausgebildeten Sängerinnen und Sänger sind, irgendwie auch geile Musik abliefern, irgendwie mit Autotune arbeiten und sonstigen Sachen. Und das heißt, es ist auch ein weiterer Schritt, dass Leute, die kreativ sind, halt theoretisch Musik oder Sachen erstellen können. Und das ist schon vorstellbar, dass auch Leute, finde ich, die vielleicht vorher mehr so das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, wie man auf Guti, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr das da im Studio macht oder sowas. Oder dass es halt Leute gibt, die tendenziell Musik mögen, aber jetzt vielleicht eher Editor sind beim Film oder in einer Werbeagentur arbeiten und Kampagnen sich ausdenken, dass die dann auf einmal empowered sind und zu sagen, ja guck mal, ich kann jetzt theoretisch auch Musik machen irgendwie und kann versuchen, meine Ideen, die ich habe, irgendwie einzugeben und da daraus wieder Sachen zu generieren. Also ich denke, es wird unter Umständen auch Menschen möglich machen, die aktuell vielleicht noch gar nicht Teil der musikschaffenden Zunft sozusagen sind, teilzunehmen. Das wird wahrscheinlich auch zu dem Bereich, was du meintest, Schoko, dazu beitragen. Es wird natürlich, so wie es jetzt schon overwhelming ist mit 120.000 Songs am Tag auf Spotify, das wird wahrscheinlich eher noch exponentiell weiter ansteigen. Und das Einzige, was ich daran so, also das wäre jetzt eine, würde ich sagen, sogar ein positiver Nebenaspekt. Das andere, was ich die Tage gemerkt hatte, ich war bei meiner Family zu Besuch und habe meine kleine Schwester, mein Vati hat spät nochmal eine Tochter bekommen und ich habe Hanni besucht und die ist 11 Jahre alt und hatte die Aufgabe in der Schule ein Märchen zu schreiben und hat dann wirklich übers Wochenende dran gesessen und hat 7 Seiten Märchen geschrieben und wir haben das dann zusammen Korrektur gelesen und so und irgendwann sind wir auf das Thema gekommen, wie schnell eine KI sowas auch schreiben könnte. Und dann haben wir uns aus Spaß hingesetzt und haben halt in ChatGPT so die Schlagworte eingegeben und haben gesagt, schreib doch mal irgendwie ein Märchen über Luna, die ihren Bruder im Wald sucht und trifft irgendwie auf die Elfen und was weiß ich. Und dann ist da ein herzzerreißendes Märchen bei rausgekommen, in dem klar war, dass Luna ihren Bruder die ganze Zeit in ihrem Herzen getragen hat und gar nicht so weit gehen musste eigentlich und bla bla bla. Also das Endergebnis war ziemlich gut. Und wir haben, ich glaube, es war trotzdem ein cooles Erlebnis für meine kleine Schwester, ein eigenes Märchen zu schreiben, aber es macht schon was mit dem Gefühl, denke ich, wenn du weißt, krass, es gibt etwas auf der Welt, was das, was wir hier uns irgendwie rausschwitzen, was wir in stundenlanger Detailarbeit im Studio machen oder kreativ, wenn wir einen Text schreiben oder sowas, das kann das in 20 Sekunden simulieren oder teilweise besser machen. Und allein dieses Gefühl von vorher war das ja irgendwie doch eine Domäne, die uns vorbehalten war als Menschen. Also zu wissen, wenn du einen Song machst, da steckt Herz drin, das kann, damit das richtig gut klingt und Leute Gänsehaut kriegen, müssen das Menschen machen. Und das stimmt einfach nicht mehr. Und das ist ein Gefühl, das zu wissen, dass das möglich ist, verändert ein Grundgefühl, finde ich, daran. Also ich habe mich die Woche im Studio ertappt, wie ich dachte, krass, wir brauchen ganz schön lang, um das Ding hier so hinzustellen, dass es knallt. Und wenn ich überlege, wie schnell man an einem Punkt ist, dass man sagt, der Refrain geht gut auf bei Suno AI, das dauert nicht so lang. So, und das ist ein Gefühl, was auch was macht. Also diese persönliche Wahrnehmung von, wie sehr wirst du dafür belohnt, etwas Schweres zu tun und weißt am Ende vom Tag, das habe ich gemacht und das ist irgendwie nicht einfach und jetzt ist es aber da und diese Selbstwirksamkeit, die du erfährst beim Musikmachen, hängt ja auch damit zusammen, dass man es eben nicht an jeder Straßenecke für 20 Cent kaufen kann. Und das ist das, was ich so ein bisschen, davor habe ich, um ehrlich zu sein, am meisten Respekt. Vor dem Gefühl, was es mit uns Menschen macht, zu wissen, das ist nichts Besonderes mehr, das zu machen.
Das ist, also du hast das unfassbar gut zusammengefasst. Das ist, glaube ich, genau das, worum es geht. Und das ist diese Empowerment-Geschichte und das Argument, was dann da gerne kommt. Ich habe so das Gefühl, wir sind da, gerade auch wir als Hip-Hop-Leute, wir sind lange auf diesem Zug geritten. Ne? Wir haben ganz lange gesagt, als die ersten Sampler kamen und so, ne, wir waren im Prinzip die immer, die Tür eingetreten haben, gesagt haben, ey, das ist aber Demokratisierung und sowas. Ne? Und ja. Und dann kamen die Autotune quasi wirklich in die Charts in der Form, wie es jetzt benutzt wird, gebracht haben. Das war Hip-Hop, Sampling und so. Und jetzt werden wir auch Entschuldigung.
Oh.
Jetzt werden wir auch die Ersten sein, wo Rapper im Prinzip, ne, nicht mehr Typebeats nehmen, sondern sich das generieren lassen von der KI und die Ersten sein werden, die Chatbots und so benutzen. Aber die Frage ist wirklich, ist das eine Entwicklung, wo man sagt, ja, das empowert Leute, oder ist es vielleicht jetzt an der Stelle etwas, wo man sagt, es empowert Leute, aber es nimmt ihnen auch ein bisschen Kraft weg. Weil wenn du sozusagen die Motivation nicht mehr hast, dich halt hinzusetzen und zu sagen, weißt du was, ich muss vielleicht wirklich mal selber diese 5000 Alben mir anhören, analysieren, rausfinden, was ist das, was ich geil finde, mich hinsetzen und ein bisschen Klavier üben und ein bisschen oder was auch immer, ja, mich in irgendwie, was auch für ein Instrument immer, ja, mich mit meiner Stimme auseinandersetzen, mich selber irgendwie finden. Wenn mir das alles quasi nicht nur abgenommen wird, sondern mir dadurch eigentlich auch verwehrt wird, weil die Industrie mir sagt, das dauert alles viel zu lang. Das ist alles Quatsch, das ist uneffektiv, mach das nicht. Ich glaube, dann kann auch nicht mehr wahnsinnig viel Tolles bei rauskommen. Und das finde ich so ein bisschen das, worüber du auch da gesprochen hast. Ich glaube, wir sind da jetzt an einem Punkt, wo die KI etwas generiert, wo sie nicht mehr dafür da ist, das, was ich vielleicht nicht umsetzen kann, aber die Idee selber kommt von mir. Ne? Also ich habe jetzt mit Voice ID oder so heißt das Programm, ist von Sonarworks, glaube ich. Ne? So, das sind so, weiß ich nicht, 20, 30 Stimmen drinne, die irgendwie dort reingespeist wurden von Sängern. Und du kannst halt einfach was reinsingen und danach singt diese Stimme dir das im Prinzip, was du gesungen hast. Und es ist verblüffend. Ich kann als Frau singen und es macht irgendwie, es ist noch nicht so richtig usable, weil du musst es dann erst recorden, dann musst du es rechnen, das dauert. Das ist jetzt noch nicht wie Autotune sofort da und so. Ne? Es ja. verlangsamt auch den Prozess enorm. Aber das ist etwas, wo ich denke, das ist irgendwie noch da hört die Grenze für mich schon so langsam auf. Ne? Das ist gerade noch okay, weil ich kann dann selber, ohne dass ich jetzt 5 Frauen ins Studio brauche, kann ich mir selber mein Backing-Core singen. So, ist mega, ist toll. Aber was machen diese 5 Frauen jetzt? Und warum sollte es noch irgendwann 5 Frauen geben, die das auch noch singen können, so, wenn das nicht mehr notwendig ist? Also diese Frage muss man sich schon immer noch mitstellen. Und dieses Gefühl, dass etwas, was du jahrelang geübt, gelernt, gelitten hast dafür, dass das jetzt plötzlich eine KI besser macht als du, gleich gut macht, vielleicht nur halb so gut macht, ist völlig egal, aber diese Selbsterfahrung, und das ist dieses Loch, in das ich quasi da auch gefallen bin an der Stelle, ne, wo ich dann irgendwie gedacht habe, okay, krass, Alter, was ist denn das noch, was ist denn dann noch mein Schaffen wert, wenn das im Prinzip ersetzt werden kann von einer KI? Und es hat eine Weile gedauert, da irgendwie einen Umgang mitzufinden. Und dann jetzt mittlerweile denke ich, ich glaube, was passieren wird, ist tatsächlich, dass es zwei Musikmärkte geben wird. Es wird diesen einen, ich nenne ihn jetzt mal den Hughes-Markt mit Functional Music und so dieses Spaß arbeiten. Ich kann auch mal kreativ sein. Die Frage ist halt, wie kreativ ist es, einen Prompt einzugeben? Das ist nicht wahnsinnig viel kreativer als der Typ, der vorher bei YouTube reingegeben hat, Drake-Type Beat with Flute. So, weißt du, das ist nichts anderes so, ne? Aber das ist jetzt, den Leuten dann irgendwie zu suggerieren, das wäre jetzt die Demokratisierung des Musikmarktes, weil du jetzt kreativ sein kannst, das ist nicht kreativ, was du da tust. Das ist einfach bloß Suchbegriffe eingeben. Aber es wird auf der anderen Seite, glaube ich, auch ein Musikmarkt vielleicht entstehen oder übrig bleiben, im besten Fall, der irgendwie so 100% human made ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir irgendwie eine Nachvollziehbarkeit haben. Es wird schwierig sein, das auseinander zu dividieren.
Ein Biosiegel meinst du?
Ja, so eine Art, ja, wie so ein Biosiegel bei der Wurst, so, ne? Das ist natürlich schwierig, weil ist dann, wenn du Autotune benutzt, ist es da noch Bio? Ist es, wenn du Ozone benutzt, noch Bio? Das ist, glaube ich, die Diskussion ist ein bisschen müßig, aber ich glaube, alles, was generativ ist, also alles das, was wirklich einen generativen Charakter hat, du kannst deine Loops von Splice benutzen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als die KI das machen zu lassen. Aber im besten Fall hat die KI diesen Loop nicht gemacht. So, weißt du? Also irgendein Mensch hat den irgendwie noch programmiert. So. Und wenn du Loops zusammenschiebst, ist ja zumindest eine minimale kreative Leistung noch dabei. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Und dann wird sich auch ein Markt wieder rauskristallisieren, der vielleicht komplett unabhängig davon funktioniert. Der vielleicht auch wieder gar nicht über Streaming funktioniert, sondern über ganz andere Sachen. Wie auch, ob das dann Vinyl ist, das glaube ich nicht, aber sowas Ähnliches. So irgendwie handfeste Produkte, viel über Live funktioniert. Und ich glaube, das wird schon irgendwie übrig bleiben.
Mhm. Dein Wort in Gottes Ohren.
Halbes Jahr später mal wieder ein Podcast über dasselbe Thema.
Der Stand der Lage.
Ja. Eine Wasser, so die Lage der KI.
Ja, Wasserstand.
Krass. Ja, dann haben wir eigentlich eine Frage vielleicht noch an dich, Jules. Wie hast du denn das Gefühl, dass die Labels damit umgehen?
Ich kann, was die Labels betrifft, kann ich noch gar nicht so viel sagen, weil zumindest wir haben ja ein Joint Venture mit der Universal, die war zuletzt sehr stark beschäftigt mit dem TikTok-Streit. Das war so das maximal dominierende Thema, da irgendwie Lösungen zu finden und gleichzeitig auch, hat sich das jetzt im Nachhinein auch nach der Einigung zumindest irgendwie doch so ein bisschen in die Bahn gelenkt, Gott sei Dank, dass man sich einig werden konnte, Inhalte von Universal-KünstlerInnen wieder verfügbar sind und man irgendwie auch, finde ich, eine gewisse Aussagekraft damit getroffen hat, zu sagen, hey, wir gehen mal in diesen Konflikt und in dem Moment, wo wir einfach keine Musik mehr stellen, ist die Hälfte dieser Plattform auch leer, was Musik betrifft. Das Thema KI sozusagen innerhalb der Plattenfirmen ist natürlich vor allem jetzt auch bei Research und Marketing schon ein Thema. Das heißt, das ganze Thema Analyse, das ganze Thema Scouting und so weiter wird das wahrscheinlich sehr spannend sein. Auch natürlich, da wird es auch einen Bürokratieabbau geben dadurch so. Aber in der Industrie selbst ist mein Gefühl zumindest in Deutschland, dass es jetzt noch keine Brand gibt, die jetzt gerade so am Horizont sich zeigt, die jetzt irgendwie sagt, hey, wir schmeißen alle unsere Human Artists raus und gehen sozusagen komplett auf das, und es hängt einfach damit zusammen, glaube ich, dass diese Plattformen, die aktuell verfügbar sind, draußen selber noch gar nicht genau wissen, ob sie auf Holzpfahlen gebaut sind rechtlich oder halt eben auf Beton. Und die meisten Unternehmen, und das denke ich, gilt auch, das kriege ich teilweise mit, auch für aus anderen Branchen, werden natürlich das in irgendeiner Form implementieren und dadurch werden auch überall Arbeitsplätze abgebaut werden. Also überall, wo Menschen arbeiten, die irgendwie Daten sammeln, die irgendwie auch repetitive Tasks machen und sowas, wird das der Fall sein. Allein dieser Produktivitätsgewinn, glaube ich, der ist schon klar. In manchen Branchen geht man ja davon aus, dass teilweise bis zu 50% der Arbeitsplätze ersetzt werden können, gerade auch so Thema Kardiologie, Finanzwelt und so weiter. Aber ich könnte jetzt nicht davon berichten, dass sozusagen es im neuen Universal Tower oder sowas schon zwei Etagen gibt, die praktisch nur für Server bereitgestellt sind und da sitzen keine Menschen mehr, sondern ich denke, das wird auch anfangen mit mehr Wissen generieren, mehr Produktivität zu ermöglichen und musikalisch, aber als Tool, wie gesagt, sind alle gerade, habe ich das Gefühl, in so einer leicht abwartenden, beobachtenden Position und haben so, sind alle sich noch nicht so ganz einig, ob man das irgendwie auch vielleicht nutzen kann als was wiederum neue interessante Sachen hervorbringt oder ob das vielleicht auch einfach der Feind ist sozusagen, gegen den man sich am Ende stellen muss als Kreativer. Da ist die Stimmung noch sehr, würde ich sagen, am Switchen gerade.
Ich glaube, dass es auch wahrscheinlich ja weder das eine noch das andere ist.
Genau.
Ich glaube, es ist keine Technologie, die man die per se schlecht ist, auch für uns Musikschaffende, und es ist halt keine Technologie, die per se gut ist. So, ich glaube, es ist meine Tendenz ist tatsächlich eher, dass ich das Gefühl habe, dass die Vorteile die Risiken nicht überwiegen, sondern dass die Risiken tatsächlich erstmal irgendwie größer sind. Aber das ist natürlich auch eine konservative Haltung von jemandem, der quasi schon 20 Jahre in dieser Industrie irgendwie ist. Und es ist natürlich klar, dass ich eher konservativ bin und das, was da ist, behalten will und nicht so. Das ist, glaube ich, natürlich. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich auch am Ende auf uns Kreativschaffende selber an, ob wir so eine Sache wie zum Beispiel dieser Universal-TikTok-Streit, ob wir das durchstehen. Weil ich glaube, die größte Problematik für Universal war ja nicht dabei, dass sie jetzt irgendwie, dass die Medien da irgendwas schreiben oder dass TikTok so. Der größte Kampf war, glaube ich, gegen die eigenen Autoren, die nämlich tatsächlich nur dieses kurze Denken haben und denken, aber warte mal, morgen kommt aber mein Song raus, der kann jetzt nicht auf TikTok und ich verdiene kurzfristig kein Geld. Und ich glaube, das ist der alles entscheidende Punkt, dass wir als Kreativschaffende uns nicht von solchen Unternehmen mit Einmalzahlungen abspeisen lassen, sondern dass wir daraus ein Geschäftsmodell entwickeln und sagen, wir müssen Teil bei so einer KI, kann das Geschäftsmodell nicht sein, ich zahle quasi einmal die Urheber aus mit, was weiß ich, für riesengroßen Beträgen und dann war's das. So, das wäre auch total ungerecht der nächsten Generation gegenüber, dann zu sagen, ja, okay, cool, dann kriegt jetzt irgendwie jeder von, je nach seinen Anteilen, was weiß ich, irgendwie plötzlich zwischen 10.000 und 20, 50 Millionen auf sein Konto und freut sich und danach ist aber zu. Danach kommt da nichts mehr. Und es würde auch nur auf die großen Töpfe drauffließen und die kleinen würden eh nur Taschengeld kriegen. Sondern es ist wichtig, dass wir da ein Geschäftsmodell entwickeln, wo es heißt, jedes Mal, wenn jemand diese KI anwirft, verdienen diese Menschen, auch die, die weiterhin originäre Musik machen, müssen irgendwie daran partizipieren. Und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen, weil es einfach total logisch ist. So.
Ja, also bin ich voll bei dir. Die entscheidende Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es irgendwie eine Form von Solidarität innerhalb der Musikindustrie gibt. Und das ist, glaube ich, genau wie du sagst, auch so ein schwieriges Thema, weil natürlich auch völlig verständlicherweise ein junger Künstler oder eine junge Künstlerin, die gerade ihren dritten Song raushaut und irgendwie so ein bisschen Momentum hat, nicht das Sitzfleisch hat, was jetzt ein Milliardenkonzern hat wie die Universal selbst, um zu sagen, hey, im Zweifelsfall verzichten wir jetzt mal auf einen Gewinn oder auf einen Wachstum und gehen sogar in diesen Kampf for the greater good am Ende und schaffen eine Ausgangslage, die für unser Business und für die Kreativen, auch die bei uns unter Vertrag sind, insgesamt besser ist. Sondern manche Leute haben natürlich auch das Gefühl, hey, ich bringe jetzt mein erstes Album raus und genau in dem Moment kommt praktisch nichts auf der Plattform. Deswegen bin ich da zumindest
Ich verstehe diese Leute total. Also,
genau, deswegen,
no bad feelings, so, ne?
Genau,
aber.
Genau, voll klar. Deswegen, ich meine nur so, das glaube ich erstmal so eine Sache, wo du auch merkst, die Ausgangslage ist natürlich für, macht das Schwierige. Das macht Boykott auch generell so schwierig und sowas und Solidarität schwierig, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob du sagst, ich habe sowieso irgendwie 6 Monatsgehälter praktisch gespart. Und wenn mal jetzt eine Flaute kommt, die wir zusammen aussitzen, sowas, dann habe ich das Sitzfleisch dafür. Oder du bist halt ganz blöd gesagt gerade am Anfang auf der Rampe nach oben und hast das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie den richtigen Moment erwische, dann könnte daraus eine Karriere entstehen, ganz blöd gesagt. Und das sind so Sachen, die, das ist ja genau dasselbe Thema. Wir haben bei Verso zum Beispiel als eine der Sachen, für die wir kämpfen, eine Walk-in-Fee und eine Session-Fee einfach für Urheber, ja, für Leute, die mit anderen Künstlern Songs schreiben, gerade im Rap. Nicht ungewöhnlich, dass Leute 20, 30 Titel mit einem Künstler schreiben und dann halt hoffen, dass das Ding irgendwie rauskommt und dann kommen 2 Nummern raus und hast das Gefühl, du hast irgendwie 30 Tage gearbeitet für 500 Euro, so nach dem Motto, und hast aber während diesen 30 Tagen das ganze Album, das ganze nächste, die ganzen nächsten Schritte und den ganzen Artist mitentwickelt. Das sind so Sachen, die halt einfach einfacher abzustellen werden, wenn alle sich darauf einigen würden, hey, wenn wir Songwriting zusammen machen und ein Künstler oder eine Künstlerin sagt, ich beauftrage euch, mit mir zu schreiben und mit mir Musik zu entwickeln, dann zahle ich euch mal 200 Euro oder 150 Euro, fangen wir mal an, einfach per se kriegt ihr einen Writer, der in den Raum geht und an einem Song arbeitet den ganzen Tag, flat, und manche natürlich können auch mehr bekommen, aber dann hast du sozusagen einen Grundstock, wo du erstmal sagst, hey, damit ist mal ein grundsätzlicher Respekt und auch ein Zeitaufwand vergütet. Aber das scheitert allein in ganz vielen Fällen schon daran, dass natürlich Etablierte das machen können und können sagen, hey, ja, okay, dann kommen wir halt nicht, wenn das nicht cool ist. Aber dass jemand, der halt gerade anfängt, im Zweifelsfall sagt, hey, sorry, ich bin eh gerade da, ich versuche jeden Job zu kriegen, der geht, mir einen Namen zu machen. Und wenn ich jetzt noch komme und sage, du kennst mich nicht, ich habe noch keinen Cut, aber ich will schon mal 150 Euro dafür, dass ich komme, dann ist auch da nachvollziehbar, warum viele das halt nicht nutzen teilweise, ja. Und das ist ganz schwierig, dafür zu werben, und es macht trotzdem Sinn, dafür zu werben, und das ist auch das sollten Ziele sein, auf die wir am Ende rauskommen. Aber ich denke, das wird eine ganz große Herausforderung in Zukunft sein. Wie schaffst du es, so eine Industrie zu einen? Wie schaffst du es, die Kreativen und auch die Major und auch die Plattenfirmenindustrie zusammenzubringen, so dass man einfach diese gemeinsamen Interessen wahrnimmt, dass man irgendwie auch Fairness für das große Ganze im Blick hat? Und da wird halt Kommunikation ganz maßgebend entscheidend sein. Also da wird ganz viel so Sachen werden entscheidend, dass man miteinander spricht und dass man sich darüber einig ist und gemeinsame Ziele formuliert, ja, weil es gab ja solche Situationen in der Vergangenheit. Es gab ja schon mal eine Situation, als die Musikindustrie digitalisiert worden ist und praktisch auf einmal keine CDs mehr gekauft worden sind. Und da hätte es die Möglichkeit gegeben, dass sich alle Plattenfirmen zusammentun und ein gemeinsames Tool bauen und einfach ein eigenes iTunes machen. Aber am Ende vom Tag hat Steve Jobs iTunes gemacht. Und da darf man nicht vergessen, die Geschichte der Musikindustrie ist ja auch voll von Momenten, wo Kollaboration möglich gewesen wäre und man es verschlafen hat. Deswegen ist meine Hoffnung ganz groß, dass auch durch so Sachen wie das, was ihr hier macht, und generell eine hohe Rate an Kommunikation über diese Themen dafür sensibilisiert wird, dass wir hier alle zusammen drin sitzen. So.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir können wahrscheinlich noch echt sehr, sehr lange darüber reden, aber ich glaube, wir haben so die Basic-Sachen haben wir, glaube ich, und die Standpunkte irgendwie geklärt. Ich fand es eine sehr, sehr spannende, anregende Runde. Fand, du hast da sehr guten Input gegeben. Und auch Schuko, du. Ich würde fast sagen, wir sollten tatsächlich uns noch mal in absehbarer Zeit noch mal unterhalten, wenn wir das Gefühl haben, okay, die Hälfte von dem, was wir erzählt haben, ist so nicht passiert oder ist ganz anders passiert, als wir es gedacht haben. Ich glaube, ich fände es spannend. Ich könnte mir vorstellen, so ein halbes bis ein Jahr könnte ein guter Zeitraum sein und wir sprechen nochmal darüber.
Ja, wir können ja gerne irgendwie mal mit dem Bleistift in den Kalender schon so mal in 6 Monaten ein Follow-up eintragen. Habe ich Bock drauf. Hat mir Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Ansonsten, wir haben immer noch den Tweet of the Week im Normalfall sagt unser Gast auch immer noch so ein bisschen eins seiner Lieblings-Plugins oder ja. Hardware auch gerne.
Ja.
Hast du was?
Mein Lieblings-Plugin gerade ist Nock von Decap. Das finde ich richtig, richtig nice. Ich muss euch nämlich gestehen, eine Sache, die ich total spannend finde, gerade in urbaneren Produktionen und die ich lange nicht so richtig gecheckt habe, ist das Thema Clipping. Mhm. Clipping von Drums, wie du das so nutzt, dass es irgendwie wirklich lauter macht oder wirklich geiler macht und du nicht dein Low-End dabei verlierst. Und ganz oft war mein Gefühl so, du musst dich eigentlich entscheiden. Entweder clippst du hart und wirst dünner und verzerrter, das ist geil auf dem Handy, oder du bleibst offen und hast ein größeres, runderes Low-End, hast aber unter Umständen nicht die die Härte und die Obertonreiche und so diesen Biss, den sozusagen Clipping mit sich bringt. Und dieses Plugin, seitdem es gibt, da gibt es einen fantastischen Clipper drin, habe ich irgendwie angefangen, meine Drums wirklich regelmäßig zu clippen und mache seit 2-3 Jahren irgendwie das deutlich mehr als früher und habe das Gefühl, dass das dass meinen Sound ein bisschen verändert hat. Und deswegen wäre das jetzt so ein, für mich gerade so eines der Plugins für die einsame Insel.
Ja, perfekt. Das heißt, du hast so ein bisschen den FL-Sound bei dir in Cubase. Du arbeitest noch mit Cubase, oder?
Ich bin gerade auch viel in Ableton.
Ableton, okay. Ja. Hast da jetzt so ein bisschen den Sound adaptiert. Ja, ja. Ist auf jeden Fall Clipper. Ist echt krass. Also wirklich auch auf verschiedenen Instrumenten auszuprobieren. Ja. Ist auf jeden Fall ein Go-To-Go-Tool. Auch was neu rauskam, ist der von Softube. Die haben auch einen Clipper rausgebracht.
Ja.
Kann ich auch empfehlen. Ist eine spannende Welt. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass vor 10, 15 Jahren, wenn Digital-Clipping am Start war, das war ja das No-Go in Studios.
Ja.
Und jetzt ist es halt ein Stilmittel. Und das ist halt auch das Schöne, dass halt einfach Musik auch sich verändert, Dinge sich verändern. Und ich glaube, wenn wir uns das irgendwie beibehalten, da einfach mit den Tools zu arbeiten und neue Dinge auszuprobieren, gegen die Regel, ist das, glaube ich, auch, weil wir am Anfang der Sendung mal über das Thema Sound hatten, da warst du noch nicht dabei, da hatten wir Fabian nicht darüber gesprochen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Ja, voll.
Ich sehe gerade, Fabian ist schon auf dem Weg. Bist du wieder zurück? Bist du wieder back, Fabian?
Ja, meine. Irgendwie, ich glaube, die Karte ist voll, was irgendwie total strange ist. Aber, ja.
Kein Ding. Deswegen, perfekt, das ist doch ein gutes Ende. Jules, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke in deine Welt. Das ist sehr, sehr spannend. Gibt es eine Seite, wo man dich auschecken kann?
Ja, es gibt www.goodkidmusic.com und es gibt juleskalmbacher.com. Und ansonsten alle gängigen sozialen Medien.
Das ist doch gut, ich sehe, du bist ein Pro. Ja, perfekt. Da. Ey, dann Jules, vielen, vielen Dank.
Ich danke und, euch. Spaß gemacht.
Euch eine schöne Woche und wir sind bald wieder zurück mit einer neuen Folge. Das war Beats & Treats. Peace.